Bibelheise.
Eine passende Bemerkung. Viele Leute sehen sich im Kino den Film Die Passion Christi an und brechen in Tränen aus, sind tief gerührt und sagen, ach Jesus, du Ärmster, wie konnte er nur so leiden müssen?
Hier ist Carlos Waldo und ich freue mich, mit euch wieder unterwegs zu sein auf dieser Bibelreise. Gestatten Sie, liebe Hörer, ich bitte um besondere Aufmerksamkeit auf dieser Strecke der Bibelreise. Es ist ein schmaler, enger und holpriger Weg, der aber an das Ziel des Lebens führt. Die Reihe über das Lukasevangelium befasst sich jetzt mit den Kapiteln 22 und 23, die über den letzten Abschnitt des Erdenlebens Jesu bis zu seinem Tod am Kreuz berichten. Professor Luisa Young bringt das Thema Todesstrafe für den Herrn des Lebens. Warum hat Gott seinem einzigen Sohn so großes Leid und Schmerz zugemutet? Wie oft beklagen wir uns und jammern, wenn wir zu leiden haben? Wozu das alles?
Liebe Hörer, wir wandern auf der Bibelreise durch das Lukasevangelium und können bereits beobachten, wie die Opposition gegen Jesus und die Ablehnung seiner Botschaft in diesem dritten Evangelium immer mehr zunehmen. Hier im 22. Kapitel und weiter im 23. kommen wir nun zu den Berichten, die auf das Todesurteil gegen den Herrn des Lebens hinsteuern. Kapitel 22 berichtet am Ende, dass Jesus mit seinen Jüngern in jener so schweren Stunde zum Ölberg hinausging. Dort lehrte, eigentlich warnte er sie zu beten, um nicht in Anfechtung zu fallen. Die Jünger jedoch schaffen es nicht zu beten, sondern schlafen ein. So niedergeschlagen sind sie. Jesus aber besteht auf dem Gebet mit seinen Jüngern gerade unter diesen so schwierigen Umständen, als der Herr des Lebens sich dem Tode nähert. Und er betet auf eine Weise, die ihn völlig als Menschen ausweist, die sein wirkliches Leid und den grausamen Schmerz offenbart. Vater, wenn du willst, sagt er in seinem Gebet, nimm diesen Kelch von mir, aber nicht mein Wille, sondern deiner geschehe. Darauf erscheint ein Engel vom Himmel, der ihn stärkt. In seiner Not betete er noch dringender und sein Schweiß fiel wie Blutstropfen auf die Erde. In jenem Augenblick so voller Leid und Schmerz wird Jesus verhaftet. Wir erinnern uns an das vorige Programm, in dem die Rede davon war, dass der Satan in Judas eindrang. Und nun kommt Judas auf Jesus zu, um ihn seinen Feinden auszuliefern. Er tritt zu Jesus und grüßt ihn mit einem Kuss. Jesus kommt direkt auf den Punkt und sagt, Judas, mit einem Kuss verrätst du den Menschensohn. Da meinten die Jünger, dass sie vielleicht ihren Herrn mit dem Schwert verteidigen sollten, aber Jesus gestattete das nicht. Dabei wird der Diener des hohen Priesters durch einen von ihnen verletzt, indem er ihm sein rechtes Ohr abschlägt. Jesus heilt den Mann und setzt das abgehauene Ohr wieder an seine Stelle. Und Jesus tritt der Lage weiter entgegen. In jenem schlimmen Augenblick richtet er sich direkt an seine Verfolger, die Tempelwächter und Obersten der Priester. Führe ich hier etwa einen Aufstand, dass ihr auf mich mit Schwertern und Stangen zukommt? Ich war doch jeden Tag bei euch im Tempel. Und dann sagt Jesus etwas, das eine wirklich erstaunliche Tatsache offenbart. Diese aber ist eure Stunde, da die Finsternis herrscht. Der Tod des Sohnes Gottes, der Tod des Herrn des Lebens, wird von der Macht der Finsternis vorbereitet und ausgeführt. Dann wird Jesus verhaftet und in das Haus des hohen Priesters gebracht. Wir erinnern uns sicher, dass Petrus im Vertrauen auf seine eigene Kraft und Selbstständigkeit Jesus von Ferne folgt, bis ihn, als er näher kommt, eine Magd fragt, ob er auch ein Nachfolger Jesu sei. Er leugnet. Danach fragt ihn ein Mann das Gleiche. Petrus leugnet wiederum. Und etwa eine Stunde später behauptet jemand, dass er doch Jesus nachfolge, da er schließlich Galiläer sei. Petrus leugnet ein weiteres Mal. Dann hört er den Hahn krähen und erinnert sich, dass Jesus gesagt hatte, dass er ihn dreimal verleugnen würde. Da weint er bitter. ein schwerer und schlimmer Augenblick, als die Finsternis das Licht bedroht, als der Herr des Lebens sein Todesurteil entgegennimmt. Jesus ist also gefangen. Die Passionsgeschichte ist ja sehr bekannt. Sie gehört zu den seit dem Ursprung des Christentums am meisten erzählten Begebenheiten. Die Soldaten verspotten Jesus. Er wird geschlagen, man stellt ihn vor das Sanhedrium, den jüdischen Gerichtshof, der ihn wegen seiner Haltung verurteilen wird. In einem Gerichtsverfahren, das nicht alle Vorschriften rechtmäßig beachtet. Jesus behauptet nun offen, der Sohn Gottes zu sein, was als Gotteslästerung ausgelegt wird. Dann wird er dem römischen Statthalter Pilatus übergeben, um aufgrund dessen, was er gesagt hatte, hingerichtet zu werden. Er behauptet, der Messias zu sein. Er behauptet, der Sohn Gottes zu sein. Er behauptet, der von Israel erwartete Prophet zu sein. Pilatus verstand nicht viel von den Glaubensangelegenheiten des jüdischen Volkes und versucht, sich aus der Lage herauszuwinden. Er versucht, Jesus dem Herodes zu übergeben. Herodes versucht, Jesus zu irgendeiner besonderen Tat zu bewegen. Nachdem er nichts erreicht, schickt er Jesus an Pilatus zurück und erstaunlicherweise kommen sich die beiden dadurch näher. Herodes und Pilatus werden Freunde und nachdem Pilatus auch keine Lösung finden kann, tritt er mit einem sehr bekannten Plan hervor. Er sagt, es ist doch bei euch üblich, anlässlich des Festes einen Gefangenen zu befreien. Bitte wählt, ihr könnt Jesus oder Barabbas befreien. Pilatus hatte gemerkt, dass jene religiösen Führer nicht aufrichtig waren. Zur allgemeinen Überraschung schreit aber die Menge laut Vers 21, Kreuzige, kreuzige ihn! Die Todesstrafe für den Herrn des Lebens. Liebe Hörer, wir können uns darüber entsetzen. Aber im Grunde hegt der Mensch doch eine gefährliche Neigung zum Aufstand gegen Gott. Wenn diese Neigung ihren Höhepunkt erreicht, strebt sie tatsächlich den Tod, die Zerstörung und Vernichtung Gottes selbst an, um als Mensch seine Stellung einzunehmen. Unglaublich, wie dieser großartigste Beweis von Güte, Macht und göttlicher Gnade auf so eine widersinnige Art von einer Menge abgelehnt wird, die sicher Schuld über sich bringt, nachdem sie alles miterlebt hat, was Gott durch Christus Jesus, unsere Hoffnung und dem Retter der Menschheit, bewirkt hatte. So nun, unter dem immer mehr überhandnehmenden Geschrei, fühlt sich Pilatus von dem Volk unter Druck gesetzt und erlässt schließlich Barabbas, um Jesus zur Kreuzigung abführen zu lassen. So muss er sein Kreuz schleppen, eine grausame Folterung, wie sie vom römischen Gesetz den schlimmsten Verbrechern zugedacht wird. Das Volk, eine große Menge, begleitet Jesus einschließlich einiger Frauen, die, wie Lukas besonders erwähnt, um ihn klagten. Jesus sagt ihnen, ihr Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, sondern über euch selbst und eure Kinder. Denn es kommt die Stunde, da ihr sagen werdet, selig sind die Unfruchtbaren, die Leiber, die nie geboren und die Brüste, die nie gesäugt haben. Damit meinte er, wie wir wissen, die Not, die über sie kommen würde. Dann werden zwei Verbrecher, die bekannten Räuber am Kreuz, Jesus zur Seite gestellt, um dort ebenfalls gekreuzigt zu werden. Und das Volk schaut zu. Die Volksführer verspotten Jesus und sagen, anderen hat er geholfen, warum hilft er nun nicht sich selber auch? Und ebenso spöttisch war das Schild über ihm, dies ist der König der Juden, da er sich als Messias ausgegeben hatte. Mitten in diesen Beschimpfungen sagt einer der Verbrecher zu ihm, bist du nicht der Christus? Rette dich doch selbst und uns auch. Der andere aber sieht ein, was dort geschieht und sagt, verstehst du nicht, was hier los ist? Wir verdienen, was wir empfangen. Aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Dann wendet er sich an Jesus. Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus gibt ihm eine überraschende Antwort. Ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Dieser böse, schlechte Mensch, ein verurteilter Dieb, empfängt das Heil, weil er in seiner Todesstunde auf Jesus vertraute und bekommt in eben dieser Todesstunde das Paradies verheißen. Und der Sohn Gottes, der Herr des Lebens, bringt durch sein Todesurteil den Kosmos ins Wanken. Es war aber fast Mittag und Finsternis bedeckte die ganze Erde bis um 3 Uhr nachmittags. Als die Sonne sich verdunkelte, schrie Jesus laut und der Vorhang im Tempel riss mittendurch. Dann sagte er, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als der Hauptmann der Wache sah, was geschehen war, lobte er Gott und sagte, dieser war mit Sicherheit ein Gerechter. und das ganze Volk, das ringsum zuschaute, schlug sich an die Brust und ging fort. Alle aber, die ihn kannten, auch die Frauen, die ihm von Galiläa aus gefolgt waren, beobachteten dieses alles von Ferne. Nach diesem beeindruckenden Ereignis, das für immer den Kalender der Menschheit gezeichnet hat, wird Jesus durch Josef von Arimathia begraben, einem reichen Mann, der ihn aus der Ferne folgte und Pilatus um den Leib Jesu bat. Der Leib wurde in ein leinenes Tuch gehüllt und in ein neues Grab gelegt, in dem noch niemand bestattet gewesen war. So starb der Herr des Lebens, von Leuten seines eigenen Volkes verraten, die seine Botschaft missverstanden hatten. Liebe Hörer, wir müssen verstehen, dass die Dinge, die sich hier abspielen, durchaus nicht irgendetwas Sinnloses sind. Jener, der dort starb, der von Gott gesandte Herr Jesus, den man ungerecht zum Tode verurteilte, starb für uns alle, damit wir Zugang zu Gott bekämen. Sein Tod ist unser Heil. Das, was wir von Gott her nötig hatten, als der Herr des Lebens für dich und mich sein Leben dahingab.
Hier sind wir nun wieder mit unseren Fragen. Jetzt über Lukas 22 und 23. Erste Frage also. Wie konnten die Jünger nur unter diesen Umständen schlafen, als Jesus solch eine Krise durchlebte?
Ja, darüber staunt man. Wie kann man sich die Lage der Jünger unter solchen Umständen vorstellen? Der Bibeltext zeigt hier aber etwas Wichtiges. Erstens, dass die Jünger Jesu vollkommen menschlich und schwach sind. Es fällt auf, dass viele die Jünger Jesu für solch großartige und besondere Heilige halten, dass sie womöglich gar keine Schwächen und Beschränkungen kannten. So ist es erstaunlich, wie sich gerade im entscheidenden Augenblick mitten in den Schwierigkeiten jene Jünger als Versager entpuppen. Wahrscheinlich waren sie vollkommen niedergeschlagen und entmutigt. Sie hatten erwartet, dass Jesus das Reich Israel wiederherstellen würde. Als er bedroht wird, greifen sie zum Schwert und wollen kämpfen. Aber Jesus handelt anders. So verlieren sie den Mut. All das, worauf wir vertraut haben, zerfällt nun in nichts. Sehr wahrscheinlich sind sie eben gerade deshalb in einer Stimmung, in der sie nur alles vergessen und sich der Trauer hingeben wollen. Und so schlafen sie ein, ohne zu glauben und etwas zu erwarten. Es ist erstaunlich, aber der Sohn Gottes stirbt völlig verlassen, selbst von seinen nächsten Jüngern.
Und jetzt fällt auf, dass allein der Evangelist Lukas unter all denen, welche die Kreuzigung Jesu berichten, hier in Vers 44 Blutstropfen im Schweiß erwähnt. Wie soll man das verstehen? Wörtlich? Symbolisch?
Ganz bestimmt wörtlich. Wahrscheinlich berichtet der Text dies hier in dieser Form, weil Lukas Arzt war. Wir wissen aus dem Kolosserbrief Kapitel 4, dass Lukas Arzt war und daher beachtet er diesen Umstand deutlicher. Und diese Tropfen erweisen die Tiefe und den Druck des Leidens Jesu. Viele Gelehrte versuchen hier eine direkte körperliche Beziehung zu sehen, bei der unter äußerster Belastung durch Schmerz, Leid und tiefster und entsetzlichster Depressionen kleine Blutungen entstehen könnten, die sich dann mit den Schweißtropfen vermischen. Dies ist das Bild des Leidens unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus.
Beim Lesen dieses Textes und auch wenn man sich an Filme erinnert, die man gesehen hat, wird man darüber erschüttert, dass Gott so viel Leid zulässt. Warum hat Gott das zugelassen und gestattet, dass sein Sohn ein so grausames Ende nahm und auf diese Art an einem Kreuz sterben musste?
Gut, dass du das erwähnst. Viele Leute sehen sich im Kino den Film »Die Passion Christi« an und brechen in Tränen aus, sind tief gerührt und sagen, »Ach, Jesus, du Ärmster, wie konnte er nur so leiden müssen?« Dabei versteht man nicht, was dahinter steckt. Entscheidend ist dabei, dass der Tod der Lohn der Sünde ist. Unsere Abstandnahme von Gott ist eine sehr ernste Sache und deshalb war es nötig, dass jemand starb, um den Preis dieser Sünde zu tilgen. Der Einzige, der für uns hatte sterben können, war Christus. Warum Christus? Erstens, weil er göttlich war, so dass sein Opfer ewigen Bestand hat und echte Vergebung bringen kann. Wenn aber Christus hier einzig als göttliches Wesen leiden würde, wäre dieses Leiden unecht. Die Tatsache, dass Christus auf diese Art und Weise litt, bedeutet, dass er sich uns angeglichen hat. Leidest du? Hast du viel zu klagen? Eben, Christus versteht dein Leid, weil er noch viel mehr als du gelitten hat. Und dass er sich uns gleichgestellt hat, zeigt, dass er schrecklich gelitten hat, ein wirkliches Leid und ein wirklicher Tod, um ganz objektiv den Preis unserer Sünde zu zahlen.
Nur noch etwas Auffälliges. Wieso erscheint hier plötzlich jemand, um das Kreuz Jesu zu tragen? Kapitel 23, Vers 26 berichtet über einen gewissen Simon, der das Kreuz trug. Und ich habe schon eine Menge Legenden über diesen Simon gehört.
Ja nun, Simon tritt hier auf und Lukas berichtet sonst weiter nichts über ihn. Er erscheint auch in Matthäus. Simon ist ein Jude aus Afrika. Er stammt aus Kyrene. Kyrene ist ein alter Name für Libyen. Das fällt auf und vielleicht weist das schon darauf hin, dass das Evangelium auch Fernstehende erreichen sollte. Andere Völker. Simon ist hier nicht besonders bedeutend, aber er trägt eben das Kreuz Jesu. Und letztlich kennt man ihn in der Christengemeinde. Seine Söhne werden im Römerbrief erwähnt. Nun aber noch etwas. Du hast hier Legenden erwähnt, und das stimmt. Sieh mal, wie erstaunlich. Nach all dem Leid und Schmerz, den Jesus ertragen hat, hat es doch tatsächlich Leute gegeben, die gemeint haben, dass man letztlich diesen Simon aus Libyen, der das Kreuz getragen hat, mit Jesus verwechselt und dass Jesus in Wirklichkeit dies alles gar nicht so durchgemacht habe. Eine völlig absurde und unsinnige Idee. Jawohl, Jesus hat das Kreuz getragen, Simon hat ihm nur in einem bestimmten Augenblick geholfen, als er unter dem schlimmsten Schmerz zusammenbrach.
Nun, dort auf Golgatha hat Jesus jene beiden Räuber neben sich. Wieso kann denn ein Räuber gerettet werden und in das Paradies kommen, nur weil er sozusagen das Glück hatte, neben Jesus zu sterben? Wurde er einfach in das Paradies mit hineingeschleppt?
Nein, so nun auch nicht. Er wurde nicht deshalb gerettet, weil er dabei war. Der andere war ja auch dabei und ging wegen seiner Ablehnung verloren. Worum es hier geht, ist, dass jenem Räuber aufgegangen ist, dass dieser Mann in der Tat der Sohn Gottes war. Mag sein, dass durch alles, was sich ringsum abgespielt hat und aufgrund von Dingen, die er schon über Jesus gehört hatte, sein Gewissen schlug und er sich bekehrte. Und gerade da liegt eben das Wunderbare des Evangeliums. Wir wissen das und wollen es noch einmal betonen. Wenn jemand seine Sünden bereut, egal, was er getan haben kann und bis wohin er im Leben abgeglitten ist, wird ihm vergeben. Deshalb bekommt der Räuber die Gewissheit des Heils zugesagt. Wenn nun ein Verbrecher und Räuber kurz vor seinem Tode noch Heilsgewissheit erlangt, dann können auch wir gewiss sein, dass Christus durch den Glauben an ihn unser Retter ist. Somit kommt der Räuber tatsächlich ins Paradies. Es gibt zwar Bibelübersetzungen, die sich daran stoßen und versuchen, den Text zu ändern, aber Jesus sagt tatsächlich, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein und sichert ihm damit das Heil und den Genuss der Gegenwart Gottes nach dem Tode.
Und noch zum Schluss berichtet der Text, dass in dem Augenblick, als Jesus starb, der Vorhang im Tempel mitten hindurchriss. Wie kann man diesen Vorfall erklären?
Mit Sicherheit war das kein Unfall, als ob jemand daran gezogen oder etwas beschädigt hätte. Dass der Vorhang im Tempel zerriss, war ein Wunder. Der Vorhang trennte das Heiligtum vom Allerheiligsten. Und nun reißt der Vorhang im Tempel durch, um uns zu zeigen, dass wir dank dem Tode Christi in aller Freiheit vor Gott treten können, in der Gewissheit angenommen zu werden. Durch Jesus Christus ist der Zugang zu Gott frei und offen, ohne die Notwendigkeit eines Priesters, eines Vermittlers zwischen Gott und den Menschen. Der Hebräerbrief sagt dazu, es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, Jesus Christus, unseren Herrn und Heiland.
Vielen Dank, und so schreiten wir nun zum Abschluss dieser Betrachtung.
Die heutige Bibelreise bringt uns mit der zweiten Hälfte von Kapitel 22 und Kapitel 23 schon ganz nah an das Ende des Lukas-Evangeliums heran. Darin ging es tatsächlich um die Todesstrafe für den Herrn des Lebens. Nachdem wir bereits Matthäus und Markus betrachtet haben, zeigt uns Lukas, wie der Herr um unserer Sünde willen verhaftet, ungerecht verurteilt, gekreuzigt und getötet wurde. Alles, um uns ewiges Leben und das Heil zu bescheren. Liebe Hörer, der Tod Christi schien ein ganz natürliches Werk der Römer gewesen zu sein. Jedoch hat Gott selber ihn für dich und mich geplant, damit wir das wahre Heil empfangen könnten.
Das war's für heute gewesen. Hier ist Carlos Waldo. Danke, dass Sie mit uns unterwegs sind auf dieser Bibelreise auch heute. Und diese Bibelreise schließt erst einmal an dieser Stelle. Aber wir laden alle ein, mit uns an diesem Sender um die gleiche Uhrzeit den letzten Abschnitt dieser Reise mitzuverfolgen.